Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen. Mit Bruder Leonhard Lehmann.
Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, an diesem zweiten Dienstag im November greife ich im Podcast Sanctum auf einen Seligen zurück, der am 8. November im franziskanischen Kalender und im Kalender der Diözese Köln steht. Damit ist schon klar, wo er besonders verehrt wird: in Franziskanerkreisen und in Köln. Dort ist nämlich auch sein Grab in der Minoritenkirche, gerade gegenüber dem heiligen Gesellenvater Adolf Kolping. Als ich vor einigen Jahren beide Gräber in der Minoritenkirche aufsuchte, fiel mir sofort auf: bei Adolf Kolping brennen Kerzen, stehen Blumen, bei Johannes Curtius ist alles leer. Er ist eben schon über 700 Jahre tot. Außerdem stammt er nicht von Köln. Auf seinem Grab gibt er selbst Kunde von den wichtigsten Stationen seines kurzen, aber fruchtbaren Lebens. Dort heißt es: Schottland gebar mich, England nahm mich auf, Frankreich lehrte mich, Köln behält mich. Johannes Duns Curtius kam mit seinem Latein durch halb Europa. Doch nicht nur in dieser Hinsicht ist er ein Europäer. Er steht auch am Beginn der Moderne. Doch erklären wir zuerst einmal seinen Namen. Der klingt ja komisch: Johannes Duns Curtius. Johannes gibt es viele. Schon im Neuen Testament gibt es zwei: Johannes den Täufer, dann Johannes den Apostel und Evangelisten. Unser Johannes heißt eigentlich John, weil er aus Schottland kommt, also Schotte ist, auf Latein Scotus, und in Duns geboren. Unter Philosophen und Theologen ist dieser Name allgemein bekannt. Er ist einer der wenigen Franziskaner aus dem Mittelalter, die heute noch zitiert werden. In welche Zeit ist er hineingeboren? Johannes oder John wurde 1265-66 im schottischen Duns geboren. In jungen Jahren trat er bei den Franziskanern ein, die den begabten Bruder zu der üblich gewordenen sechsjährigen Ausbildung in Philosophie und Theologie an die Universität Oxford schickten. Neben Paris war Oxford die zweite der neu gegründeten Universitäten, das heißt der Hochschulen, die mehrere Fakultäten umfassten. Im Grunde begann damals der Austausch zwischen den Disziplinen, das, was wir heute Interdisziplinarität nennen. Dort studierte Duns Curtius, bis wir ihn im Jahr 1302 als Baccalaureus in Paris antreffen. Offensichtlich ist sein Wirken so erfolgreich, dass ihn zwei Jahre später sein Ordensgeneral Gonsalfus aus Spanien mit Erfolg für einen der beiden Lehrstühle der Theologischen Fakultät in Paris vorschlägt. Als wissenschaftlich besonders scharfsinnig rühmt ihn die Laudatio. Als Doctor Subtilis, eben scharfsinnig, wird er später in die Riege der Lehrer aufgenommen. Zwei Jahre lang ist Duns Curtius Magister Regens in Paris und somit führender Kopf in den Debatten. Dass es ihm aber nicht um eine steile Karriere geht, zeigt die Tatsache, dass er sich politisch nicht vereinnahmen lässt. Als er sich weigerte, die Petition Philipps IV. Des Schönen gegen Papst Bonifatius VIII. Zu unterstützen, musste er Paris verlassen. Er opferte seinen Lehrstuhl. Wie hier, so verteidigte er auch sonst den Primat des Papstes. 1307 wurde Duns Curtius nach Köln geschickt, um als Magister ein Generalstudium für seinen Orden aufzubauen. Er lehrte in Köln keine zwei Jahre und konnte seine bahnbrechenden Gedanken nicht mehr alle schriftlich niederlegen. Denn eine Seuche, vielleicht war es die Pest, raffte sein Leben Anfang November 1308 hinweg. Geblieben sind Kommentare zu Petrus Lombardus und zu Aristoteles, und das war neu. Ferner gibt es Mitschriften von seinen Studenten, sodass bis heute eine Kommission in Rom damit beschäftigt ist, Duns Scotus Werke herauszugeben. Ja, was ist denn so neu an diesen seinen Lehren? Nach Professor Ludger Honnefelder in Köln war Johannes Duns Scotus ein Denker auf der Schwelle vom mittelalterlichen zum neuzeitlichen Denken. Im Mittelalter gehörten die sieben freien Künste zum Bildungsgut. Und man wollte den christlichen Glauben auch zur Einsicht bringen, also auch mit dem Verstand erfassen. Diese Scholastik verfolgte nicht nur das Wissenwollen um des Glaubens willen, sondern führte von sich aus auch zum Wissenwollen um des Wissens willen. Doch immer blieb die auf Offenbarung gegründete Theologie die alles überwölbende Disziplin, in die man die anderen Fächer integrierte. Diese Einheit geriet im 13. Jahrhundert in eine Krise durch den Kontakt mit der arabischen Welt, besonders durch die Übersetzung und Aufnahme von Werken des Aristoteles. Dem auf die Offenbarung gestützten christlichen Weltbild mit seinen Bildern tritt jetzt eine wissenschaftliche Weltsicht gegenüber, die nur von Erfahrung, Begriff, Experiment und Argument Gebrauch macht. Sie kommt nicht nur ohne die Annahme von Heilsgeschichte und Schöpfung aus, sondern schließt auch ein Konzept gelungenen Lebens ein, das auf Glaube und Gnade verzichtet. Theologie scheint überflüssig zu werden. Jene, die diese neue Weltsicht aufgreifen und in dieser Debatte zu Philosophen werden, heißen Albert der Große, sein Schüler Thomas von Aquin und der dritten Generation eben Johannes Duns Scotus. Er legte im Traktat über das erste Prinzip einen neuen Gottesbeweis vor. Er formulierte die Lehre von der Univozität des Seins. Uns näher liegt sein Gedanke, Gott sei Mensch geworden, nicht in erster Linie, um uns von der Sünde zu erlösen, also weil wir gesündigt haben, sondern aus reiner Liebe. Und er habe den Menschen geschaffen, um außerhalb der Trinität ein Geschöpf zu haben, das Gott innigst wieder lieben könne. Wenn seit dem 8. Dezember 1854 die unbefleckte Empfängnis Mariens ein Dogma ist und jedes Jahr am 8. Dezember entsprechend gefeiert wird, so ist dies wesentlich ein Verdienst von Duns Scotus. Denn er hält es für angemessen, dass Maria ohne Erbsünde im Schoß ihrer Mutter empfangen wurde. Sie wurde im Blick auf das Kreuz des Sohnes vorauserlöst. Ja, werden Sie vielleicht einwenden, sind solche Lehren denn notwendig, um selig zu werden? Nein, durchaus nicht. Je mehr einer lehrt und schreibt, desto mehr wird sein Fall nach Irrlehren untersucht. Bei Johannes Duns Scotus ist es so, dass schon seine Schüler, seine Mitbrüder, ihn nach seinem frühen Tod selig nannten. Sie haben ihn als ganz in Gott versunken und mit ihm verbunden erlebt. Eine Verehrung entfaltete sich in Nola in Italien und in Köln, im Orden und in Kreisen, denen die Mariologie von Duns Scotus gefällt. Er heißt ja auch Marianischer Lehrer. Offiziell wurde er erst 1992 von Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen. Eine große Begeisterung löste dies nicht aus. Eher eine Beruhigung in dem Sinn, dass damit eine 700 Jahre alte Verehrung anerkannt ist. Schätzen sollten wir Duns Scotus auf jeden Fall, weil er offen war für die arabische Welt, weil er neue Debatten nicht gescheut hat, weil er den Glauben durchdacht und mit anderen gelebt und gefeiert hat. Frömmigkeit und Wissen bilden bei ihm eine Einheit. Selige, Heilige gibt es in allen Schichten der Bevölkerung. Ich habe euch schon Analphabeten vorgestellt, Hausfrauen, Handwerker, Priester. Heute darf es ein großer Gelehrter sein, ein Überflieger. Inwiefern ist Johannes Dunscotus dann noch aktuell? Auch heute stehen wir an der Schwelle einer neuen Zeit. Wir leben mit Menschen zusammen, denen die Wissenschaft genügt. Sie brauchen unser christliches Weltbild nicht mehr. Schon gar nicht unser Heilsangebot in den Sakramenten und unsere Heiligen. Und dennoch ahnen viele, dass diese Zeit Grenzgänger braucht, Vordenker, Spurensucher, Philosophen, Freunde der Weisheit also. Und so einer war der Schotte Johannes, der fern der Heimat in Paris und in Köln lehrte. Zu seinem 700. Todesjahr 2008 gab es 4 internationale Kongresse in den USA, in England, Frankreich und natürlich in Köln, wo er begraben liegt. Seine Ideen aber kreisen um den ganzen Erdball. Lesen Sie heutige Philosophen in Japan, Indien, Frankreich, England oder in Deutschland Jürgen Habermas, Sie werden Johannes Dunscotus zitiert finden, den Franziskaner aus Schottland.
Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen.